ARD.
Ab dem Zeitpunkt wollte ich nicht mehr mit ihm schlafen, gar nicht mehr. Ich wollte nicht angefasst werden, gar nichts. Diese Enttäuschung, diese Affäre hat mir jegliche Lust genommen. Und dann hat er natürlich zu Recht nach 2-3 Monaten irgendwann gesagt, ja, was ist jetzt mit mir? Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, mach was du willst.
Die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2.
Willkommen zu einer neuen Folge von Die Paartherapie. Ich bin Maria Richter, eure Host. Und ab dem 11. November gibt es übrigens auch eine neue Staffel als Doku in der ARD Mediathek. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Und dort seht ihr dann auch andere Paare. In der TV-Doku und natürlich hier bei uns im Podcast ist auf jeden Fall immer unser Paartherapeut Erik Hegmann mit am Start. Hallo Erik.
Hallo Maria.
In der heutigen Sitzung sind Julia und Tim bei uns.
Ich bin Julia, bin 37 Jahre alt. Ich komme aus Bremen. Ich arbeite im Büro im Lebensmittelbereich und wir sind hier, weil wir vor etwa 2,5 Jahren eine große Veränderung in unserer Beziehung hatten. Tim hat mich betrogen, beziehungsweise eine Affäre während der Schwangerschaft, und seitdem ist unsere Beziehung nicht mehr, wie sie war. Und wir versuchen seit diesen 2,5 Jahren irgendwie damit zurechtzukommen und wieder zueinander zu finden und sind jetzt an einem Punkt, wo wir kurz vor der Trennung stehen, weil wir unserer Meinung nach schon ziemlich viel ausprobiert haben und keine anderen Lösungen mehr sehen und sehen dies jetzt als letzten Schritt an, nochmal alles zu versuchen oder eben dann getrennte Wege zu gehen.
Ich bin Tim, bin 35 Jahre alt, arbeite in der Automobilindustrie in Bremen. Ich bin hier, weil ich mir auch davon erhoffe, nochmal einen anderen Lösungsansatz für unsere Krise zu bekommen, nochmal andere Wege aufgezeigt zu bekommen, um daran nochmal zu arbeiten. Oder so wie Julia das eben gesagt hat, dann halt zu beenden, weil wir eben schon so viel probiert haben.
Erik, bevor wir jetzt aber in die Sitzung mit den beiden gehen, würde ich gerne noch mit dir mal kurz über den Hintergrund der beiden sprechen. Wir wissen ja, die Sitzung mit dir, die dauert hier 4 bis 5 Stunden. Das können wir nicht alles in dem Podcast darstellen. Wir wissen jetzt aber von den beiden zum Beispiel schon, sie haben beide Therapieerfahrung. Vielleicht kannst du dazu vorab noch mal ein bisschen was erzählen.
Ja, es gab einige Ereignisse bei den beiden und die führten dazu, dass sich sowohl Tim als auch Julia jeweils in Einzeltherapie begeben haben und sie hatten auch beide eine Paartherapie. Das lässt sich auch ganz gut merken. Die Art, wie die beiden kommunizieren über ihre Themen, die sind schon sehr reflektiert. Und was ich erstaunlich fand beispielsweise, wie offen sie wirklich auch mit Themen umgehen können, von denen sie wissen, dass der andere die wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gerne hören wird.
War es denn jetzt für dich und deine Arbeit heute wichtig zu wissen, welche Art Therapie die beiden machen?
Darauf habe ich jetzt keinen größeren Blick geworfen. Interessant war allerdings, dass eben Julia aufgrund von einer depressiven Episode weiterhin Antidepressiva nimmt. Und da hatten wir uns natürlich auch über die Dosierung unterhalten. Das sind aber jetzt tatsächlich Details, die nicht unbedingt in den Podcast gehören. Außer, dass das der Fall ist, weil diese Medikamente auch Nebenwirkungen haben können. Beispielsweise eine sehr häufige Nebenwirkung von Antidepressiva ist der Verlust von Libido. Und das war auch ein Thema heute in unserem Gespräch.
Vielleicht könnt ihr mir einmal beschreiben, wie ist euer Alltag heute?
Wir waren jetzt gerade im Urlaub, weil wir den gebucht hatten, ein halbes Jahr im Voraus, und gesagt haben, ist egal, was passiert, wir fahren trotzdem, wir sind eine Familie. Aber es ist schwer, weil ich von meiner Seite das so beschreiben würde, dass ich mich emotional distanziert habe und nicht mehr dieses Commitment geben kann oder bisher nicht gegeben habe, dass ich das noch weiter möchte. Ich habe mich ja beruflich ein bisschen umorientiert im letzten halben Jahr und mich sehr in die Arbeit gestürzt. Tim war zu Hause, hat sich um unseren Sohn gekümmert und demnach haben wir uns auseinandergelebt das letzte halbe Jahr, noch weiter als vorher. Also vorher haben wir wirklich noch versucht, zusammen Lösungen zu erarbeiten, was zu finden, wie wir wieder zueinander finden. Und im letzten halben Jahr war das wirklich so, jeder hat sein Ding gemacht. Klar, wir wohnen zusammen, wir essen zusammen, aber ich bin den ganzen Tag auf der Arbeit, komme dann abends nach Hause, leg das Kind ins Bett und dann gucken wir noch eine Serie oder irgendwas und fragen dann manchmal, was ist jetzt mit uns, aber es wird immer vertagt.
Du kompensierst eine Menge mit Arbeit. Ist das richtig?
Ja.
Was würde denn passieren, wenn du nicht arbeitest?
Ich habe halt keine Ruhe, beziehungsweise ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht entscheiden. Und meine Gedanken springen immer hin und her zwischen, was ist, wenn wir uns trennen, was passiert, wir müssen das Haus aufgeben, wir haben einen kleinen Sohn zusammen, wir haben Hunde, wie soll ich dann weiterleben vor Tim? Wir sind jetzt 10 Jahre zusammen, hatte ich auch eine Beziehung 6 Jahre. Das heißt, ich war jetzt seit meinem halben Leben nicht mehr alleine. Und dann kommen diese Gedanken, was ist passiert? Ich kann ihm das nicht verzeihen. Es wäre besser, wenn wir uns trennen. Will ich wirklich mein ganzes Leben so weiterleben, ohne ja, Aussicht auf Besserung?
Mhm.
Weil einfach schon so viel passiert
ist. Das ist der eine Anteil, den ich da höre, der aus gutem Grund verunsichert ist, der viel Angst hat, was da sich ändern würde. Gibt es denn einen Anteil, der sagt, ich möchte das? Und wenn er noch so klein ist?
Ja, er ist klein, aber natürlich ist er noch da, sonst wäre ich heute nicht hier.
Ja, ich wollte ihn nur einmal kurz zu Wort kommen lassen. Aber der ist da.
Ja.
Klein, aber er ist da.
Ja.
Tim, wie sieht dein Alltag aus im Moment? Kannst du den beschreiben?
Ja, momentan, schon seit einem längeren Zeitraum, kümmere ich mich um Bennett. Ich genieße das richtig, finde das auch ganz toll, dass ich so viel Zeit mit ihm habe. Finde, dass wir den Alltag super als Familie lösen oder als Team. Da haben wir keine Reibereien, das läuft einfach wie Hand in Hand. Also jeder weiß, seine Aufgaben zu erfüllen. So finde ich das eigentlich im Alltag ja, sehr schön. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Und ansonsten trainiere ich viel und biete jetzt auch ein Coaching an. Ja, aber das ist nur nebenbei, weil ich 15 Jahre lang einen Job nachgegangen bin, der mir nur, ja, wie soll ich sagen, nicht gut getan hat.
Das heißt, beruflich
verändert sich gerade viel.
Ja, da hast du eine Perspektive.
Genau, ja.
Wie ist dein Gedankengang, deine Gedankenwelt zum Thema eure Ehe?
Ich möchte diese Ehe auf jeden Fall weiterführen. Ich habe in den letzten Jahren alles gegeben, was ich konnte.
Alles gut. Immer einmal durchatmen. Wir haben Zeit.
Es ist einfach nur so viel Druck.
Du möchtest diese Ehe fortführen. Ich vermute aber nicht so, wie sie jetzt ist.
Genau. Ich war jetzt schon mehrmals an dem Punkt, also das ganze letzte Jahr war sehr aufreibend, weil ich, wie gesagt, ich habe alles gemacht, was in meiner Macht stand. Wir haben die Paartherapie besucht, wir haben Einzeltherapie gestartet. Bei mir war relativ viel aufzuarbeiten.
Du bist an deine Grenzen gegangen, höre ich da. Ich höre ganz viel Erschöpfung von euch beiden.
Ja, weil das einfach schon so lange geht und es nicht besser wird, sondern eher schlimmer. Und wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, wo wir eigentlich nur noch einen Schritt von der Trennung entfernt sind, weil wir beide sagen, wir können das nicht mehr.
Ihr haltet das nicht mehr aus.
Ja.
Ihr würdet gerne, aber das ist zu schmerzhaft.
Ja.
Tim und Julia sind gefühlt schon sehr ratlos zu dir gekommen, haben viele Fragen im Kopf. Wollen wir das jetzt noch oder wollen wir es eher nicht? Vor allem bei Julia war die Frage ganz groß. Ich habe keine Ahnung, ob ich diese Beziehung noch führen möchte.
Das ist auch eine ganz verständliche Frage, die sie sich da stellt. Und mich hat dabei vor allem interessiert, habe ich keine Gefühle mehr für meinen Mann? Oder ist dieser Teil in mir, der sich schützen möchte vor neuen Verletzungen, so groß, dass er sagt, nö, geh mal lieber einen Schritt zurück, weil wenn du auf ihn zugehst, dann wirst du nur erneut verletzt. Denn das macht für mich tatsächlich einen Unterschied. Habe ich noch liebevolle Gefühle oder will ich mich nur schützen?
Tim war da schon ein bisschen klarer. Also er hat gesagt, ich will definitiv um meine Frau, um diese kleine Familie, die wir zusammen aufgebaut haben, will ich kämpfen. Er ist sehr schnell sehr emotional geworden und da merkte man auch, da lastet auch ein irrer Druck auf ihm, oder?
Also er gibt sich, glaube ich, bemerkt zu haben, schon wirklich Mühe. Und er hat wohl auch in der letzten Zeit einiges verändert an seinen Verhaltensweisen. Also er hat mehr Verantwortung übernommen, er versucht sie zu entlasten, er versucht Druck von ihr zu nehmen. Aber da kommt er trotzdem nicht so richtig durch, was ihn natürlich frustriert. Und dann ist er jemand, der auch nicht leicht aufgibt. Das bedeutet, er gibt dann lieber noch mehr und arbeitet sich vielleicht auch ein Stück weit noch mehr ab.
Du sagst ja immer, man kann eigentlich nicht zu früh mit einer Paartherapie anfangen, auch wenn es scheinbar gerade alles total super läuft. Bei den beiden ist es jetzt so, nach dem Betrugsfall, der da stattgefunden hat, sind sie auch sehr schnell in die Therapie gegangen. Jetzt stehen sie aber immer noch da und wissen nicht so genau, wie es weitergeht. Ist es dann doch irgendwann so der Punkt, wo man sagt, es ist vielleicht doch zu spät oder es ist nicht der Weg oder wie kommen sie weiter einfach?
Die Paartherapie hat ja nicht unbedingt das Ziel, dass jemand zusammenbleibt, wenn es dafür keine Grundlage mehr gibt, sondern eher ja Entscheidungshilfe zu geben und vielleicht das, was für die Entscheidung nötig ist, möglicherweise zu liefern. Die beiden sind schon ziemlich weit gewesen und ich habe mich auch manchmal gefragt, wie kann ich die noch unterstützen, denn sie können sich miteinander unterhalten, aber sie drehen sich im Kreis. Wo stecken sie eigentlich wirklich fest und wo sind sie nicht beweglich? Im Gespräch war deutlich, beide würden sich gerne bewegen, aber die Verletzungen machen es immer noch sehr, sehr schwer. Das bedeutet, heute in dieser Sitzung können wir eigentlich nur einen Prozess starten. Wir werden keinen Schalter umlegen können. Deswegen war mein Ziel, es ihnen leichter zu machen, sich wieder zu bewegen, sich wieder etwas zu trauen. Darum ging es mir heute.
Bevor wir nach vorne gucken, ein Blick zurück. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie war das?
Kompliziert.
Kompliziert? Was war kompliziert?
Fing schon kompliziert an. Wir waren beide in einer Beziehung, einer langen Beziehung. Ich ungefähr 6 Jahre, Tim 8 Jahre. Wir haben uns über den Freundeskreis kennengelernt. Das heißt, mein Ex-Freund war mit ihm befreundet. Dann bin ich mit meinem Ex-Freund zusammengezogen. Wir haben eine Einweihungsfeier gemacht und dann habe ich ihn gesehen und da war gleich was.
Das kribbelte.
Ja.
Ja. Okay. Tim, wie war das bei dir?
Schockverliebt. Es war wirklich so. Ich habe sie gesehen und dachte, oh mein Gott. Nein, es war wirklich so ein Moment, wo ich so wirklich lange auf sie gestarrt habe. Und ich weiß auch noch genau, was sie anhatte. Ein weißes T-Shirt mit so einer Holzperlenkette, so eine etwas dickere. Und dann war der zweite Gedanke, sie ist vergeben. Sie, und auch noch an meinem Freund und keine Ahnung. Und dann war erstmal so, okay, runterkommen. aber so, das war der erste Moment. Und dann, ja, konnte ich sie nicht mehr vergessen. Und das war dann schon ein großer Kampf, weil wir beide noch in einer Beziehung waren.
Ja. Wann wurdet ihr dann ein Paar?
Das dauerte dann noch 2 Jahre ungefähr, würde ich sagen. Wir haben uns immer mal wieder gesehen, aber da war immer nur, jeder war halt vergeben, aber da war immer eine Spannung. Und dann haben wir uns 2013 in der Disco getroffen, zufällig. Ich war mit meinen Freundinnen da, er mit seinem Kumpel. Und dann haben wir einen getrunken und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen tanzen. Und mein damaliger Freund ist ins Ausland gegangen für ein Jahr. Da lief es schon ziemlich schlecht, weil wir uns ziemlich auseinandergelebt haben. Quasi, ich war schon auf der Suche. Und dann haben wir uns wieder getroffen und dann wurde eng getanzt. Und dann haben wir uns fast geküsst und dann war aber so Schock. Moment, stopp, wir sind beide immer noch vergeben. Das geht nicht. Und dann bin ich weggegangen. So. Und ab diesem Tag
vorbei.
Ging das aber los. Ja. Haben wir immer Kontakt gehabt, haben uns getroffen. Ab dem Moment waren wir quasi, wie gesagt, immer zusammen. Es hat aber bis 2014 war es ungefähr ein Jahr, in dem wir uns wirklich bekannt haben dazu, dass wir zusammen sind. Ich war aber über meinen alten Partner noch nicht hinweg. Und deswegen war das erste Jahr sehr, sehr schwierig.
Für dich war das ein sehr problematischer Start, höre ich.
Ja.
Hast du dir Vorwürfe gemacht, dass da jetzt etwas entstanden ist neben deiner Beziehung? Oder konntest du dich auch ein bisschen fallen lassen in das Wunder, das du da gerade erlebst, dass da ein neuer Mensch, ein neuer Mann in dein Leben tritt und du ganz fasziniert bist?
Es war sehr gemischt. Natürlich habe ich mich auch schlecht gefühlt. Auch dieses nicht loslassen können von der alten Beziehung. Ganz viel Zweifel. Das war, glaube ich, das Schlimmste, weil ich wieder das Gefühl hatte, ich kann mich nicht richtig entscheiden. Mhm. Also ich hing noch an dem Alten. Das Neue tat mir gut. Aber es erdrückte mich auch in dem Moment, weil er sehr körperlich ist, sehr fordernd, sehr viel Zeit mit mir verbringen wollte und ich ja noch das Alte hatte und ich nicht richtig wusste, was ich will.
Das heißt, das fing schon an mit einer Zerrissenheit.
Ja.
Tim, du hattest dich entschieden.
Ja.
Hör ich?
Ja.
Du hast dich getrennt, du hast dich entschieden und jetzt hast du sie umworben.
Julia hat es eben schon angedeutet, ich drücke manchmal mit meiner Art. Ich habe dann sehr viel geworben und habe natürlich diese Phase, wo es noch nicht so ganz klar war. Ich bin dann erstmal nach Peru gereist für 4 Wochen, war erstmal ja auch einen klaren Kopf kriegen. Ja, für mich war aber ganz klar, ich will diese Frau und ich tue alles dafür. Das ja, und ich habe sogar meinen Freundeskreis dafür geopfert, weil es halt nun mal nicht okay war unter meinen Freunden und ich wurde auch ja, wie soll ich sagen, verstoßen klingt jetzt zu hart, aber ich hatte mit niemandem mehr Kontakt. Jeder hat zu mir gesagt, ist nicht mehr.
Es war eine Entscheidung, die du getroffen hast.
Ja.
Und ich höre, da war ganz viel Mut.
Ja, wobei sie relativ klar war. Es war keine Entscheidung, wo ich gesagt habe, ich bereue das.
Mhm.
Niemals.
Du bist da 100% rein, all in.
Ja.
Ja. Du bist all in, hast auch was riskiert und deine Partnerin war sich noch nicht sicher.
Ja, eben, es war ja noch gar nicht so sicher. Ja, und dann bin ich umgezogen in eine andere Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja, und dann im Laufe der Zeit ist Julia dann dazugezogen. Da gab es dann aber auch noch ein bisschen Zerrissenheit. Also das hat zu kleineren Streits geführt, zu kleineren Diskussionen. Ja, und am Ende hatte ich dann aber das Gefühl, dass sie angekommen war.
Und dann kam noch der Druck, nämlich dass wir natürlich beleidigt wurden und so weiter, wie man sowas machen kann. Dann er hat seine Freunde verloren und für mich gab es dann kein Zurück mehr. Also obwohl ich so zerrissen war und immer in meinem Kopf noch dieses Gefühl hatte, oh, vielleicht ist da doch noch was mit meinem Ex-Freund. Es gab keinen Weg mehr zurück.
Nein.
Und dann ich hatte ja auch noch meine Wohnung mit meinem Ex-Freund, auch wenn er nicht da war, war das unsere Wohnung. Für mich war klar, ich muss da raus, sonst kann ich keinen Cut machen. Dann haben wir die gekündigt und haben die aufgelöst. Und ich habe ihn auch tatsächlich nie wieder gesehen, meinen Ex-Freund. Wir haben die Wohnung aufgelöst, indem wir uns nur SMS geschrieben haben. Ich bin heute da, du bist morgen da. Und jeder nimmt raus, was er möchte. Und dann bin ich direkt zu ihm eingezogen, zu Tim.
Du hattest nicht wirklich Kontrolle über deine Entscheidung. Oder zumindest im Nachhinein, das klingt so, als würdest du sagen,
es ist mir passiert.
Genau, es ist mir passiert.
Ja.
Das habe ich nicht gesteuert, es ist mir passiert. Du konntest steuern, höre ich. Du hattest die Möglichkeit zu sagen, das ist meine Entscheidung und ich mache das jetzt so und so mit den und den Konsequenzen. Jetzt wart ihr ein Paar, ihr seid zusammengezogen.
Ja.
Wie ging es weiter? Ihr habt irgendwann mal geheiratet.
Ja.
Es funktionierte alles super.
Ja.
Nachdem sich das dann gelegt hatte, der Stress und irgendwann meine Zerrissenheit, damals bin ich auch schon dann in Therapie gegangen, weil ich gemerkt habe, dass es mir immer wieder schlecht ging und ich das Alte nicht verarbeitet habe. Das hat mir ein bisschen darüber hinweggeholfen. Dann konnte ich auch einen Haken dran machen, so es ist jetzt, wie es ist. Und wir haben immer gut funktioniert, wir haben uns wenig gestritten, haben viel unternommen. Haben aber auch schnell gemerkt, dass wir sehr unterschiedlich sind. Tim ist eher der, wie soll ich sagen, spontane Momenttyp, Spaßmensch. Und ich bin eher die kontrollierende, mittlerweile wollte ich gerade sagen, Spaßbremse, aber weil das jetzt schon so negativ behaftet ist, aber tatsächlich eher die Vernunft, so.
Unterschiedliche Arten, mit Entscheidungen umzugehen? Ich höre, bei dir ist eine Entscheidungsfindung etwas, was länger dauert.
Und gefühlt auch nicht zum Ende komme.
Machst du das alleine mit dir aus oder machst du das mit anderen aus? Besprichst du dich?
Ja, ich bespreche mich viel mit anderen und lasse mich auch sehr viel beeinflussen.
Und deine Entscheidungsfindung, höre ich, ist ein bisschen anders?
Mhm. Oft nach dem Bauchgefühl.
Was mir jetzt gut tut.
Genau. Natürlich auch Sachen, die per Weitsicht entschieden werden müssen, die dann auch mit Bedacht.
Also ihr habt auch die Erfahrung gemacht, dass ich das super ergänzen kann.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja. Ja, ne? Ihr habt geheiratet. Wer hat wem den Antrag gemacht?
Klassisch.
Ganz klassisch?
Ganz klassisch.
Ja.
Hast du lange überlegen müssen für den Antrag?
Nee, für mich war klar, irgendwo am Meer. Und dann sind wir nach Portugal gereist.
Hast du Julia überrascht?
Ja, ich habe sie an die Klippen gelockt mit einer Delfinsichtung und es hat auch geklappt. Und ja, bin dann vor ihr auf die Knie gefallen und ja. War auf jeden Fall, mir ist der Atem stehen geblieben, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich hatte mir so viel im Kopf zurechtgelegt, aber es war dann irgendwie doch die letzten Sätze, die ich dann rausgekriegt habe, waren dann richtig und sie hat ja gesagt und ich war ja sehr froh.
Warst du nervös, ob sie ja sagt?
Ja, natürlich. Man fragt sich ja immer, ob das nicht zu viel Druck ist, aber im Bauchgefühl war auch, nein, sie wird ja sagen. Also es war so ein...
Wie war es für dich, als sie ja gesagt hat?
Berauschend. Also es war wirklich wie so ein...
Wie lange bist du geflogen?
Na, den ganzen Tag auf jeden Fall. Mhm. Ja, ein sehr schöner Tag.
Du wurdest also überrascht im Urlaub mit einem Heiratsantrag?
Ja.
Musstest du überlegen und abwägen?
Nein, in dem Moment nicht.
In dem Moment nicht?
Nee, aber...
Was war anders in dem Moment, dass du nicht überlegt hast?
Die Beziehung war ja gefestigt und gut.
Du fühltest dich sicher?
Ja. Und wenn ich jetzt darüber rückblickend nachdenke... würde ich niemals Nein sagen und ihn irgendwie vom Kopf stoßen. Das war so ein Moment einfach.
Interessant, dass du sagst, ich würde ihn niemals vor den Kopf stoßen. Es ging ja jetzt um dich.
Ja.
Er hat dich ja gefragt und du hast für dich ja entscheiden können, will ich eine Beziehung mit diesem Mann? Sehe ich mich in der Rolle der Partnerin, der Ehefrau?
Ich gucke immer nach anderen.
Du guckst immer nach anderen. Du hast ja gesagt. Wie viel Euphorie war bei dir?
Auch viel.
Auch viel?
Ja, der ganze Tag war so wie in so einem Rausch. Ich weiß aber, dass ich danach den schlimmsten Migräneanfall bekomme. Ich habe Migräne, chronische. Und das werde ich nie vergessen an dem Tag. Ich weiß nicht, was das mit mir gemacht hat, aber der Abend, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
Ja, der Alkohol war es, glaube ich. Ne?
Ich weiß es nicht.
Solche spontanen Entscheidungen, solche spontanen, weitreichenden Entscheidungen, Lebensentscheidungen, sind normalerweise nichts, was du tust.
Ja.
Und jetzt hast du sie aber getroffen.
Ja.
In dem Moment hast du die Kontrolle übernommen, hast gesagt, so, ich entscheide jetzt. Und dann kam die große Frage, was hast du getan? Vielleicht später.
Vielleicht.
Die hatte aber in diesem schönen Umfeld mit Sicherheit keinen Platz. Und dann wurde die weggedrückt.
Um da auch so die schönen Emotionen hervorzuholen, hast du ja nach deren Kennenlerngeschichte gefragt. Und auch da stellte sich im Gespräch raus, es war von Anfang an alles nicht ganz so einfach bei den beiden. Also die hatten auch schon irgendwie keinen leichten Start in ihre Beziehung.
Nein, die hatten keinen leichten Start. Und natürlich ist diese Intervention ja dazu gedacht, dass man erstmal wieder sich in Erinnerung bringt, was ist das, was wir geschaffen haben? Weg von diesem Blick, das Glas ist halb leer oder fast leer, hin zu, das war ja mal richtig voll. Dann stellte ich fest, yo, so richtig voll war das eigentlich nie. Vor allem nicht für Julia. Julia war schon immer da unter einem gewissen Druck, was ihre Entscheidungen anbelangt. Und das hat sich letztlich weitergeführt bis heute. Jetzt lastet der Druck auf ihr. Ich bin diejenige, die darüber entscheidet, ob diese Ehe, diese Familie noch weiter funktionieren wird oder nicht. Und das ist eine unglaubliche Verantwortung.
Dann gab es auch irgendwie kein Zurück mehr. So, das war so ihre Beschreibung, wie sie dann in diese Beziehung reingestolpert ist. Und natürlich auch mit vielen anderen Faktoren, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, hat diese Zerrissenheit von ihr einfach nicht mehr so richtig ein Ende genommen.
Ich habe gehört, dass dieser Kontrollverlust etwas ist, was sie sehr beschäftigt, was sie als sehr schmerzvoll erlebt und das als kontinuierliches Thema in ihrer Ehe von Anfang an. Also selbst der Heiratsantrag war zwar spontan, ja natürlich, das mache ich, klar, ich freue mich, aber danach kamen die Zweifel, ist das wirklich jetzt meine Entscheidung gewesen? Habe ich mich entschieden, um ihn nicht zu verletzen? Ist das überhaupt noch etwas, wo ich im Fahrersitz bin, oder steuert diesen Wagen eigentlich die ganze Zeit jemand anders?
Und hat darauf direkt körperlich auch reagiert, weil sie sagte, ich hatte danach eine total schlimme Migräne.
Ob das wirklich eine somatische Reaktion auf diese Zerrissenheit war, das kann ich nicht beurteilen. Aber es ist zumindest möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich. Denn unsere Psyche, wenn die solchen Belastungen ausgesetzt ist, die macht auf sich aufmerksam in irgendeiner Form. Die möchte, dass wir dann da drauf gucken und möchte, dass wir dann für Erleichterung und für Entspannung sorgen. Und manchmal kann das eben dann auch tatsächlich somatische Reaktionen hervorrufen.
Wenn du den Satz vervollständigen könntest, vielleicht Liebe ist.
Da fällt mir gerade nur ein, Unsicherheit, Kampf. Ja. In allen Beziehungen wurde ich betrogen. Das hat mich quasi bestätigt in dem, dass es halt ja unsicher ist und dass
es kontrolliert werden muss.
Ja.
Beobachtet werden muss.
Ja.
Und dass du beschützt werden musst.
Ja.
Deine Kritikerin ist eigentlich deine Wächterin, ne?
Ja.
Und die macht einen ziemlich guten Job, habe ich den Eindruck.
Ja.
Vielleicht macht sie ihn sogar ein bisschen sehr gut, ne? Aber es gibt ja erstmal keinen Grund anzunehmen, dass sie nicht recht hätte, weil die Unsicherheit und der Kampf kamen ja.
Ja.
Genau wie befürchtet.
Ja. Und in den ersten Jahren hat Tim das geschafft, dass ich tatsächlich Vertrauen aufgebaut habe. Und als es zu der Affäre kam und ich noch nichts davon wusste und ich ihn gefragt habe, weil ich natürlich gespürt habe, dass irgendwas ist, ob da jemand anderes ist und er Nein gesagt hat, ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass das stimmt, dass da niemand ist. Und im Nachhinein dann zu erfahren, dass das doch so ist und ich mich getäuscht habe, das war, glaube ich, das Schlimmste für mich.
Ich kann die Schlussfolgerung total gut nachvollziehen, dass du dich getäuscht hast. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, dein Mann hat dir ins Gesicht gelogen, etwas, was du nicht geglaubt hast, was er tun könnte.
Ja.
Und dann hast du festgestellt, er kann das.
Ja.
Was ist stärker geworden in dem Moment? Die Stimme in dir, die dir vorgeworfen hat, das hättest du von Anfang an wissen müssen, dass das auch schief geht? Oder der Vorwurf an ihn, du Aas, wieso lügst du mich so frech an?
Beides, aber erstmal, warum lügst du mich an? Wobei in den stillen Momenten für mich doch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, warum habe ich ihm geglaubt?
Ja.
Hätte ich da mehr nachgebohrt und ihm das nicht geglaubt und das weiter hinterfragt, dann wäre es nicht so weit gekommen, weil das ging ja über Monate.
Da ist ganz viel Selbstvorwurf dabei.
Klar, und auch, was hätte ich anders machen können?
Natürlich, was hätte ich besser machen können? Worauf hätte ich achten müssen? Deine Beschützerin ist gerade voll in ihrer Welt in dem Moment. Welche Mauer hätte ich bauen können? Ja. Wo hätte ich drauf gucken können? Was hätte ich kontrollieren müssen? Worauf hätte ich achten müssen? Was stimmt mit mir nicht, dass ich das nicht bemerkt habe?
Ja.
Weißt du, was es für ihn bedeutet hat?
Ja.
Ja?
Ja. Einmal ausbrechen aus einer Druck-Stress-Situation und Genuss und sich einfach ohne schlechtes Gewissen erstmal oder ohne Kontrolle, ohne dass jemand da reinredet, einfach den Moment genießen und sich selbst ein gutes Gefühl zu geben für seinen Selbstwert, für sein Leben als Kompensation für das andere Unglück in der Arbeit.
Also er hat es für sich gemacht?
Ja, das 100%.
Ja.
Ja.
Das heißt, die Vorwürfe, die du dir gemacht hast, waren, wie habe ich es da hinkommen lassen?
Ja.
Und warum habe ich es nicht bemerkt und warum bin ich nicht vorher dazwischen gegangen?
Ja.
Aber dass er da hingekommen ist, damit hattest du nichts zu tun.
da ist noch ein, so ein Anteil, der sagt, wärst du nicht so kontrollierend oder hättest du das mehr bemerkt oder dass es ihm nicht gut geht in der Zeit oder mehr bemerkt, was er braucht, vielleicht wäre das nicht dazu gekommen.
Okay.
Das ist noch da.
Das ist noch da? Mhm. Diese Stimme, die du da hörst, sehnt die sich zurück nach dem, was mal war?
Ja.
Ja?
Ja. Das ist halt, glaube ich, auch, das ist mir in letzter Zeit sehr extrem aufgefallen, dass ich so in der Vergangenheit lebe und in den Erinnerungen, die wir hatten oder in den schönen Momenten und dass ich das haben will, wie es war, aber es nicht mehr so sein kann.
Das wird vielleicht vielen so gehen. Inwiefern muss ich wirklich mich als der Teil, der betrogen wurde, davon abgrenzen und sagen, das ist nicht, das hat nichts mit mir zu tun?
Also meine Erfahrung ist, wenn es zu Affären kommt, dann machen das die Personen für sich. Das heißt, das geht um das eigene Erleben. Und Julia hat das sehr schön beschrieben. Ich hatte sie ja gefragt, was glaubt sie, was hat die Affäre für ihn bedeutet? Und da sagte sie sehr klar und sehr deutlich, das hat er für sich gemacht, er wollte was erleben, er wollte Autonomie erfahren. All diese Themen, die nichts mit ihr zu tun haben. Danach sich dann zu fragen, warum konnte er das nicht in unserer Beziehung erleben? Das ist eine legitime Frage. Die würde ich aber immer versuchen, von einer Schuldfrage und von Vorwürfen zu trennen. Denn darum geht es nicht.
Die Frage, was wünschst du dir denn jetzt an Julia? Und sie sagt, ich würde gern zurück zum Vorher. Aber das klappt nicht, ne?
Und das weiß sie. Hm. Da war auch wirklich der Frust und die Trauer darüber war in ihrem Gesicht so deutlich zu erkennen. Ja, und sie weiß, dass es keinen Weg zurück gibt. Aber was Neues zu wagen, sich darauf nochmal einzulassen, da wird sie natürlich zurückgehalten von diesem Anteil, der sagt, ich muss dich davor beschützen. Der betrügt dich wieder. Du kannst dich darauf nicht verlassen. Und es geht auch, glaube ich, nicht alleine darum, dass sie ihm jetzt unterstellt, er würde sie wieder betrügen und wieder belügen. Es geht eigentlich, mal mein Eindruck, um ihr Sicherheitsbedürfnis, das durch dieses Vorkommen wirklich komplett zerstört worden war. Und sie hatte ja auch gesagt, in früheren Beziehungen war ihr Sicherheitsbedürfnis nie erfüllt worden. Und mit Tim hatte sie zum ersten Mal dieses Gefühl, auf den kann ich mich verlassen. Und genau mit ihm ist das dann passiert.
Mittlerweile hat sich auch irgendwas an meinen Gefühlen verändert. Und ich kann das gar nicht mehr richtig einordnen, ob ich das noch will, weil ich ihn noch liebe. Mhm. Das ist jetzt alles durcheinander und das kommt wahrscheinlich auch daher, dass wir nach der Außenbeziehung haben wir das zwar aufgearbeitet in der Paartherapie, aber es blieb ja trotzdem das Problem. Also ich habe Verständnis dafür entwickeln können, deswegen war das auch wichtig, warum das passiert ist. Trotzdem blieb dieses Gefühl von, du hast mir das angetan und ich kann dir nicht mehr vertrauen. Und dieses Gefühl von, du bist halt so und bist halt dieser Spaß-Moment-Mensch und möchtest halt ganz viel Sex haben und ganz viel erleben und ganz viel Neues ausprobieren. Und diese Disbalance, die wir da haben, die wird so bleiben und wir haben keine Lösung dafür gefunden. Also wir haben auch darüber gesprochen, die Beziehung zu öffnen. Wir haben es dann auch gemacht, beziehungsweise Tim hat dann zu mir gesagt, so, ja, ich habe genug gelitten, ich könnte ja einfach mal wieder Spaß haben und feiern gehen und wenn ich da jemanden kennenlerne, dann könnte ich einfach Spaß haben und alles vergessen und dann, das wäre in Ordnung für ihn. Und tatsächlich habe ich immer gesagt, eine offene Beziehung ist nichts für mich, weil ich der Meinung bin oder war, bin, dass bei mir sich immer Gefühle entwickeln. So kenne ich das aus der Vergangenheit, dass wenn ich was mit jemandem hatte, dass das nie so eine einmalige Sache war. Und das habe ich wieder als Gefahr für die Beziehung gesehen und auch nicht als Bedürfnis, was ich habe. Ich hatte nie das Bedürfnis, zu irgendwem anders zu gehen, weil wozu? Ich habe ja meinen Mann und finde ihn auch anziehend und alles, was er in Frage stellt, weil ich einfach nicht so viel mit ihm schlafen möchte, wie er mit mir. Und dann war ich feiern und war betrunken und dann habe ich einen Arbeitskollegen getroffen und dann kam eins zum anderen und habe tatsächlich alles vergessen, habe gesagt, so, ich komme heute nicht nach Hause, ich gehe jetzt ins Hotel. Und ja, so war das dann, bin dann irgendwann mitten in der Nacht nach Hause gekommen. Und diese einmalige Sache hat sich dann zu einer Affäre entwickelt, einer längeren Geschichte, in der ich auch eine Art von Gefühl entwickelt habe, obwohl immer klar war, der ist jung und will nichts Ernstes und passt auch eigentlich gar nicht. Aber trotzdem hat mich das irgendwie gefühlstechnisch gefangen. Und ich wollte, dass er mich mag und immer mehr mag und hat mich von Tim weggetrieben. Also ich muss sagen, in der Zeit ist mir eher so, es war nicht so, dass ich daraus irgendwie was für meine Beziehung gewinnen konnte, sondern eher im Gegenteil. Da kam eher das Gefühl, vielleicht gibt es doch noch andere, mit denen ich zusammen sein kann. Und seitdem ist es so, dass ich quasi eher in die Richtung tendiere, dass wir uns trennen. Mhm. Das hat dann auch unschön geendet, weil der andere hatte dann keine Lust mehr und hat dann einfach vor meinen Augen auf einer Party, dann ist er zu einer anderen gegangen. So bin ich auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Und ja, das war dann so, okay, noch so ein Arsch. Und dann, ja, dann habe ich mich in die Arbeit vertieft und seitdem ist das so. Das ist ja auch erst ein paar Monate her.
Du sagst, für dich ist eine erotische Begegnung immer verbunden mit einer starken emotionalen Verbindung.
Ja, so kenne ich das.
So kennst du das?
Ja.
Ja. Und war das da am Anfang auch so?
Den Arbeitskollegen kannte ich nicht gut, aber den kannte ich. Und zudem fühlte ich mich, also ich fand, der sieht gut aus, ich fühlte mich auch irgendwie zu ihm hingezogen. Und deswegen habe ich das gemacht. Und trotzdem mit der Intention, das ist eine einmalige Sache. Das war wirklich so, okay, jetzt mache ich das mal. Ich habe das noch nie gemacht. Trotzdem, obwohl es nicht mal sonderlich gut war und alles, es war halt spannend, weil ich das noch nie gemacht habe, habe ich es ja nicht beendet nach dem einmal. Ich war dann sofort in so einem, könnte ich das nochmal haben, aber nicht mit irgendwem anders, sondern mit dieser Person. Und habe dann Kontakt zu ihm gesucht.
Du wolltest es nochmal mit dieser Person. Ich fand es ganz interessant, wie du es formuliert hast. Bei mir kam gerade an, ich habe versucht, dass er sich für mich interessiert.
Ja.
Es ging nicht darum, dass du Momente von Genuss erleben konntest, sondern es ging darum eher, dass du begehrt werden wolltest.
Ja.
Das ist ja genauso ein legitimer Grund, wie Genuss zu erleben.
Ja.
Hattest du ein schlechtes Gewissen?
Nö.
Nö.
Aber auch nur, weil ich Tim wirklich, weil er mir das quasi erlaubt hat in dem Sinne, wir darüber offen kommuniziert haben und ich ihm das auch geglaubt habe und wusste, dass er das anders erlebt als ich. Also für mich ist eine andere Frau sofort eine Bedrohung. Und für ihn ist das was Reizvolles, wenn andere Männer mich begehren. Und deswegen wusste ich, dass ihn das wirklich nicht stört. Ich habe ihm das wirklich abgenommen, dass ihm das nicht wehtut. Und deswegen hatte ich kein schlechtes Gewissen. Und ich war ihm sogar dankbar, dass ich so loslassen konnte und das einfach machen konnte, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und ohne an Tim denken zu müssen, dass er sich jetzt irgendwie schlecht fühlt.
Weißt du, was du gerade schilderst? Ein Moment von großem Vertrauen.
Ja, das war's.
Ja. Und ein Vertrauen, das auch nicht gebrochen wurde.
Ja.
Ich würde gerne einmal noch kurz auf diese Öffnung der Beziehung, diesmal von deiner Seite und diesmal abgesprochen. Du hast sie einmal geöffnet ohne Absprache.
Mit dem Betrug, ja.
Ja. Ja. Mhm. Und du hast sie einmal geöffnet nach Absprache. So eine Erfahrung ist ja schon prägend. Ihr seid jetzt ein paar Tage verheiratet. Und das ist etwas, nach dem Auf und Ab, schon wie eure Beziehung anfing, mit Sicherheit etwas, was eher verwirrt als Sicherheit gibt. Jetzt habt ihr beide die Öffnung einer Beziehung einmal ausprobiert. Und zwar jeweils mit einer Affäre. Hattet ihr jemals auch die Idee, es gibt ja ganz viele Varianten, wie man das öffnen kann.
Ja, das haben wir
vorhin. Anders zu machen?
Haben wir auch gemacht dann,
ja.
Nachdem ich dann diese Affäre hatte.
Darf ich das
noch? Ja, okay.
Also es war, so wie es Julia vorhin erzählt hatte, so hat es angefangen. Und sie hat es dann, sie hat sich dann noch 2-3 Mal mit ihm getroffen und dann war eigentlich für sie klar, die Beziehung ist zu Ende. Wir sind quasi kein Paar mehr. So hat das dann geendet. Mhm. Ja, und dann habe ich wieder diesen Schub bekommen, dass ich diese Beziehung oder diese Ehe nicht aufgeben kann, nicht möchte. Und dass ich war dann alleine beim Hyrox-Wettkampf und habe in Frankfurt und habe die beiden einfach super vermisst und habe dann gemerkt, das kann das nicht sein. Da ist noch so viel Liebe und so viel, ja, Emotionen und habe ihr das dann nochmal alles vor den Tisch geknallt und habe gesagt, ich will um diese Beziehung kämpfen und ich kann das nicht aufgeben. Ja, und dann war aber schon der Wurm drinnen mit dem Arbeitskollegen, mit dann auch Lügen von ihrer Seite. Und dann hat sie quasi fast das Gleiche gemacht, wie ich gemacht habe. Sie hat mir dann Sachen nicht erzählt. Und hat mir, obwohl ich gefragt habe, schreibt ihr noch, hat sie dann gesagt, nein und so. Ich finde, es hat uns trotzdem vorangebracht, weil im Nachhinein haben wir dann offen und ehrlich gesprochen. Wir haben uns hingesetzt, wir haben gesagt, komm, wir versuchen jetzt eine offene Beziehung daraus zu machen. Wir haben Regeln aufgestellt zusammen, wir haben uns mehrere Abende zusammengesetzt. Und haben wirklich das erste Mal wieder mehr mehr Verbundenheit gespürt, weil wir uns abends hingesetzt haben, wir haben mehr Zeit zusammen verbracht, über unsere Gefühle zu reden. Es hat eine Art Verbundenheit geschafft, so habe ich es zumindest aufgenommen, gefühlt auch. Und in der Zeit war es auch wirklich so, dass wir uns auch körperlich wieder näher gekommen sind. Nicht oft, aber 1-2 Mal. Und als es dann losging mit der offenen Beziehung ihrerseits, weil es ging nur in eine Seite noch, also erstmal, wir haben es nur einseitig geöffnet. War es auch für mich berauschend, weil ich mich auch nochmal neu kennengelernt habe und Gefallen daran gefunden habe. Also wir sind uns dann auch näher gekommen in dieser Phase. Und dann ist es gekippt.
Darf ich einmal kurz was fragen? Du sagst, du hast dich kennengelernt. Was hast du denn da kennengelernt?
Ich wusste ja auch nicht, dass ich darauf stehe. Ich hatte auch Angst. Ich habe das nur anders...
Dass ihm das gefällt, dass ich mit anderen Männern schlafe. Meinst du das?
Ich hatte auf beide Seiten Angst, in die Richtung auch. Ja. Ich hatte auch Angst, das zuzugeben, weil es nach außen hin sowieso ja ein ganz anderer Faktor ist. Dass, also jemandem zu erzählen, wir haben eine offene Beziehung, erstens das zuzugeben, dass ich darauf stehe, dass jemand anders mit meiner Frau schläft. Und aber auch die Angst, dass sie sich wirklich verlieben könnte. Ich stand dazwischen. Und dann habe ich das aber einfach auf mich zukommen lassen und gesagt, okay, was haben wir denn zu verlieren? Das ist doch schon am Ende. So bin ich daran gegangen. Und dadurch, dass ich dann auch noch gemerkt habe, okay, ich stehe doch darauf, habe ich das natürlich ein bisschen mehr gepusht und vielleicht zu weit oder zu viel, ich weiß es nicht. Ja, und war dann auch verunsichert und...
Das ist halt gekippt, weil
ja.
Er hat das als etwas gesehen, was wir für uns machen als Paar. Also ich sollte ihm dann davon erzählen und so weiter. Und ich habe das für mich gemacht, tatsächlich in dem Moment, weil ich mich gut gefühlt habe mit der anderen Beziehung und ich wieder Bestätigung haben konnte und mir das Spaß gemacht hat. Und ich wollte ihm davon nicht erzählen. Das war nichts für uns gemeinsam.
Das hast du jetzt für dich getan.
Das habe ich für mich getan. Und
so war es aber nicht abgesprochen.
Natürlich, so war es nicht abgesprochen. Was ihr gerade berichtet, ist etwas, was ich von ganz vielen Paaren gehört habe, die ihre Beziehung geöffnet haben. Ich weiß noch nicht, worauf ich mich da einlasse. Und wir steigen da jetzt aufs Tandem und dann fallen wir auch mal runter. Die Frage ist, wollt ihr deswegen nie wieder Tandem fahren? Oder wollt ihr deswegen überhaupt künftig nur noch laufen?
Nicht das Tandem.
Mit dem Tandemfahren meine ich jetzt die offene Beziehung. Denn es gibt so viele Varianten von offener Beziehung und es gibt natürlich unglaublich viele Dinge, die passieren können. Wenn ihr unterschiedliche Bedürfnisse habt, was eure Sexualität anbelangt, dann kann eine offene Beziehung eine gute Lösung sein. Eine offene Beziehung rettet aber niemals eine Beziehung, sondern es kann nur eine Erweiterung, ein Add-on sein. Und das auszuprobieren und herauszufinden, wie weit das gehen kann, damit es nur ein Add-on bleibt, das sind Erfahrungen, die ihr machen müsst. Es klingt so ein bisschen, als hättet ihr keine Lust darauf, weitere Erfahrungen dieser Art zu machen.
Nachdem das ja beendet wurde, meine Affäre quasi, hat er natürlich irgendwann gesagt, weil ich wollte dann ab dem Zeitpunkt wollte ich nicht mehr mit ihm schlafen, gar nicht mehr. Ich wollte nicht angefasst werden, gar nichts. Diese Enttäuschung, diese Affäre hat mir jegliche Lust genommen. Und dann hat er natürlich zu Recht nach 2-3 Monaten irgendwann gesagt, ja, was ist jetzt mit mir? Du gibst mir keine Signale mehr, jetzt lässt du das einfach so laufen. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, mach, was du willst. Wir öffnen die Beziehung jetzt auch für dich. Du darfst...
Wir hatten uns dann auf
Partner. Ich habe ihm dann erlaubt, oder wir haben uns darüber verständigt, dass Tim zu Paaren gehen darf, weil die Gefahr da für mich kleiner ist. Er das gut findet und ja, dann habe ich gesagt, dann bitteschön, mach das. Ich will aber nichts davon wissen. Natürlich leben wir zusammen und ich weiß, wenn er mir Samstagabend sagt, so, ich bin heute verabredet, ich fahre jetzt weg, dann weiß ich das, was da los ist. Ich habe aber gesagt, um ihn ruhig zu stellen, um damit ich meine Ruhe habe, weil ich absolut kein Bedürfnis nach Nähe hatte, mach das. Mhm. Und dann hat er es gemacht. Und für mich war das, ich habe mich abgelenkt, als wäre er mit einem Kumpel was trinken. Und ich glaube, ohne die Medikamente würde ich das nicht aushalten. Das war wirklich, weil ich in so einem Stadium war, mir ist alles egal und meiner Gefühle mir nicht mehr sicher bin. Und ich hatte wieder hier das Gefühl, das treibt mich eher weg von ihm.
Kann es sein, dass du das ein bisschen auch provoziert hast dadurch? Könnte es sein, dass du gesagt hast, das ist jetzt meine Art, mich zu schützen. Du würdest es mir leichter machen, mich zu verabschieden, wenn das und das passiert. Weil ich höre nicht, dass du tatsächlich jetzt das Interesse daran gehabt hättest, selber neue Erfahrungen zu machen. Und was ich auch höre, und das ist das, was ich ein bisschen schade finde, dass ihr nicht einen Moment finden konntet bisher, vielleicht, gemeinsam neue Erfahrungen zu machen.
Wollte ich, ja.
Hat sich nicht ergeben. Aber ja, das wäre natürlich ja auch noch eine andere Variante gewesen. Statt jeder macht seine Erfahrung, wir machen sie gemeinsam. Und wir erleben auch miteinander, wie es sich anfühlt, für mich und für dich, diese Erfahrung mit anderen Personen zu machen. Ich bin dabei. Ich finde, eine offene Beziehung, nach meiner Beobachtung, braucht diesen Moment, dass die Partner es eher erregend finden können, das sexuelle Erleben des Partners, der Partnerin mitzuverfolgen, als wenn sie sich davon bedroht fühlen.
Ja.
Das ist kein gutes Ticket für eine offene Beziehung. Wenn ich sage, oh, das finde ich sexy, erzähl mir, was ihr gemacht habt, können wir das auch probieren, ist das was anderes. Aber das ist natürlich auch ein Punkt, wollt ihr dahin kommen oder wollt ihr das nicht? Ist das überhaupt ein Pfad, den ihr beschreiten wolltet? Mir scheint aber, dass das mit ein Aspekt ist, den ihr betrachten solltet, wenn ihr euch entscheiden wollt, wollen wir unsere Ehe weiterführen oder wollen wir ein anderes Modell finden?
Ich würde sagen, an dem Punkt stehen wir nämlich gerade, ja, dass Tim das möchte oder sich das vorstellen kann, weil er halt weiß, dass er das erregend findet.
Aber nicht um jeden. Also
ja, aber ich möchte das nicht. Das ist, weiß ich, auch wenn ich vieles nicht weiß und mich oft nicht entscheiden kann, das weiß ich recht klar, dass ich das nicht möchte, dass ich mir keine offene Beziehung vorstellen kann und das auch im Moment, also ich kann es nicht ausschließen in ein paar Jahren, aber zu diesem Zeitpunkt nein und nicht in dieser Situation, wie es zwischen uns ist, ohne dieses hundertprozentige Vertrauen, dass jeder sein Ding macht. Und wir stehen dann immer wieder an diesem Punkt, wenn wir sagen, trennen wir uns jetzt oder nicht, dass wir dann sagen, ja, was machen wir denn mit unserer Sexualität? Weil ich fühle mich jedes Mal unter Druck gesetzt, wenn er mich anfasst oder kommt und ich finde immer eine Ausrede oder irgendwas, warum es gerade nicht passt. Und er fühlt sich abgelehnt. Was ich auch verstehen kann, wenn mir jemand 10-mal sagt, fass mich nicht an, dann natürlich fühle ich mich dann nicht mehr begehrt. Da kommen wir nicht raus.
Ja, das hat jetzt auch was mit mir gemacht in den letzten Monaten, sage ich jetzt mal, weil ich bin leider jemand, der nie aufgibt irgendwie. Ich kann es nicht erklären, das ist bei mir so wie so ein, wie das mit dem Rausch vorne. Ich mache dann bei mir, macht das irgendwie Klick im Kopf und dann versuche ich es wieder. Aber irgendwann war jetzt in den letzten Monaten der Punkt da, wo ich gesagt habe, okay, das löst in so Nebel in meinem Kopf auf und ich kann nicht mehr. So, das war so wirklich so, okay, mehr Ablehnung kann ich nicht vertragen. So an dem Punkt ist es angelangt und jetzt ist es aber wieder so, der Urlaub war wunderschön. Wir haben wieder eine schöne Zeit verbracht. Und dann ist bei mir wieder der Knopf da, ich will es wieder versuchen. So, das
ja, und dann versucht ihr das und dann klappt das mal einmal. Und dann, wenn es einmal geklappt hat, dann klappt es vielleicht nochmal. Und dann wird das so wieder von 0 auf 100.
Ja, weil es halt so lange weg war. Und dann ist es halt wieder geweckt, sage ich jetzt mal so.
Ne? Ja, und dann dreimal am Tag, viermal am Tag. Und ich denke mir nur, wir haben doch jetzt einmal, kannst du mich jetzt eine Woche bitte in Ruhe lassen? Und das ist da kommen wir nicht weiter. Wir stehen immer wieder an diesem Punkt.
Also ich weiß, ich müsste mich regulieren. Ich müsste mich jetzt massiv regulieren, jetzt nicht, aber ich müsste mich auf jeden Fall regulieren und Julia müsste auch einen Schritt auf mich zukommen. Mhm. Das würde ich mir wünschen und ich weiß gerade nicht, wie wir das jemals wieder erlangen sollen durch diese jetzige Phase.
Und ich weiß halt nicht, wo meine Lust hin ist, ob das jetzt daran liegt, was alles passiert ist, dass ich mich nicht mehr fallen lassen kann oder ich weiß es nicht.
Als vorhin mit den Tabletten angesprochen worden ist, kann ich das eins zu eins bestätigen.
Ich würde euch tatsächlich empfehlen, falls ihr das weiterverfolgen wollt, da würde ich wirklich mal zu einer Kollegin, eurem Kollegen mit dem Fachgebiet Sexualtherapie gucken. Bestimmte Medikamente haben massive Auswirkungen auf die Libido. Möglicherweise arbeitest du dich da an etwas ab, was auf anderer Seite unterstützt wird. Wäre noch ein anderer Aspekt. Aber jetzt geht es ja heute erstmal darum, können wir was finden, um eure Entscheidung dahingehend, was ihr noch investieren wollt, ein bisschen zu fördern? Was war das gerade für ein Blick, den ihr hattet? Ihr habt euch gerade ganz lange angeguckt. Ihr habt euch den ganzen Stunden, die wir gesprochen haben, noch nicht so angeguckt wie gerade eben. Was war das?
Das war unser Wir-verstehen-uns-Blick, oder?
Das ist das, was wir ja nicht verstehen können. Wir spüren das ganz oft, dass dann auch so viel...
Ja.
Wir verstehen uns so gut in ganz vielen Dingen und in dieser einen Sache ist so eine Blockade vor uns, dass wir nicht wissen, was wir machen sollen.
Da ist halt ganz viel da, was halt einfach, wo ich sagen würde, wir verstehen uns blind und wir wissen, was der andere denkt oder wir haben ganz oft die gleichen Gedanken und... Ja, es ist halt so schade, dass es in so vielen Sachen harmoniert und gut funktioniert. Auch dieses Familienleben beide so genießen. Und dass es dann trotzdem diesen einen Punkt gibt, der jetzt unter dem Deckmantel irgendwie sexuelle Anziehung steht. Aber dahinter ist halt ganz viel anderes, der nicht funktioniert. Und wo wir dann keine Lösung für sehen.
Ihr wisst, was nicht funktioniert? Ihr könnt nur auf Dinge setzen, die ihr noch nicht ausprobiert habt. Neue Sachen. Und wenn das unter Druck passiert und nicht, weil es Spaß macht, dann wird das nichts werden. Glaubst du, es gibt einen Anteil bei dir, der sagt, ich habe Spaß daran, mit dir neue Dinge auszuprobieren und zu erleben? Oder ist der Anteil der größte, der sagt, ich möchte das und das, was schön war, bewahren und konservieren?
Ich glaube leider das Zweite.
Und du weißt ganz genau, das kann nicht funktionieren, das geht nicht.
Ja.
Tim, du bist mit einem Anteil ausgestattet, der sowieso neue Dinge ausprobieren möchte. Aber du hast auch einen schützenden Anteil, der sagt, ich kann nicht ewig hier kämpfen.
Ja, ich habe die, wie ich schon gesagt habe, die letzten 2 Jahre so hart gekämpft und mich so weit in eine Richtung entwickelt, in der ich schon entgegenkomme. Und dadurch, dass ich jetzt die letzten Monate gemerkt habe, dass nichts entgegenkommt, habe ich nichts zum Greifen. So fühlt sich, also habe ich das ja schon beschrieben. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr kann.
Ja.
Bei mir ist die Frage noch klar. Ich möchte noch kämpfen und ich würde noch ein letztes Mal Kraft aufbringen für neue Versuche. Das ist bei mir klar, weil ich diese Familie will. Und das ist bei mir auch ganz klar. Das sehe ich sofort. Und bei mir ist es dann eher das zu akzeptieren, dass es dann nicht mehr so ist, wenn Julia das nicht mehr möchte. Also das wird bei mir eher die Herausforderung sein.
Julia, du hast vorhin ganz deutlich gesagt, es geht weniger ums Können, sondern es geht auch um die Entscheidung, möchtest du das nochmal?
Ja, und es schwankt wie ein Schiff.
Du hast aber genug Energie eigentlich, um noch was auszuprobieren?
Ja.
Ja?
Ja.
Ich glaube, dass ihr ein paar Dinge ausprobieren solltet, die ihr sonst vorher noch nie gemacht habt. Dinge, vielleicht einmal die Woche, vielleicht alle 14 Tage, euch einen bestimmten Zeitraum nehmen und wirklich etwas machen, was ihr vorher zusammen noch nie gemacht habt. Es geht um gemeinsames Erleben wieder. Und dabei möglichst Dinge, die greifbar, fassbar, spürbar sind. Also der Besuch im Museum ist was Schönes,
Aber ich würde jetzt im Moment eher euch vorschlagen, etwas zu machen, wo ihr wirklich eher in den Bereich vielleicht wirklich klettern geht oder in einen Tierpark, wo ihr wirklich einen Adler mal auf dem Arm habt. Also wo ihr wirklich was spürt, wo ihr was erlebt und euch miteinander erlebt dabei, was das mit euch macht.
Ja, da fallen schon ein paar Sachen.
Wie lange hältst du noch durch?
So wie ich mich kenne, würde ich das noch, wenn ich meine Energie wieder aktiviere, bestimmt noch 1,5 Jahre so durchhalten. Ich kenne mich, wenn ich weiß, okay, ich spüre jetzt auch schon wieder so ein bisschen Hoffnung und dann weiß ich, ich will das nicht aufgeben, ich kann das nicht aufgeben und dann ist es erstmal wieder da. Beim letzten Mal war es so für 3-4 Monate voller Euphorie, bis es erstmal wieder gekippt ist. So, also bis dieser Punkt erreicht war.
Ihr habt was Neues ausprobiert. Ihr habt probiert gehabt, die Beziehung auf der anderen Seite zu öffnen. Ja. Das hat nicht funktioniert.
Nee.
Oder zumindest diese Variante davon hat nicht funktioniert.
Ja.
Da würde ich, glaube ich, auch erstmal einen Haken dran setzen. Gibt es denn die Möglichkeit, dass ihr eine Art Körperlichkeit und Zweisamkeit erlebt, die für dich in Ordnung ist, aber nicht zu sexualisiert ist, beispielsweise?
Ja.
Die für dich in Ordnung ist, wo du sagst, mir genügt jetzt erstmal das Zusammensein, das Spüren so?
Ja.
Wirklich?
Ja. Es würde ja den Versuch mit einbeziehen. Und ich, ja, für mich gibt es da dann keine Option, wenn du sagst, du kannst das erstmal nicht und es bleibt jetzt bei Kuscheln und Streicheln zum Beispiel, dann ist das jetzt erstmal so. Dann würde ich das noch hinnehmen erstmal.
Das ist ja was anderes, als ganz drauf zu verzichten. Deswegen, wenn ihr euch zu sehr schützen wollt, passiert auch nichts.
Ja.
Also ist das etwas, wo du sagst, das ist nicht meine Komfortzone, damit komme ich zurecht?
Wie soll ich das sagen? Wir haben die letzten Monate ja schon viel verzichtet. Und ich weiß, ich bräuchte eine Art von Nähe. Deswegen ist das für mich, als du das gesagt hast, eben war das für mich okay, ja, auf jeden Fall. Und ja, ich bräuchte aber schon irgendwie ein Entgegenkommen irgendwann. So ein Ziel irgendwie so.
Na gut, das Ziel ist ja etwas, was es noch zu definieren gibt.
Ja.
Wie sieht eure neue Ehe aus?
Ja.
Dann. Aber ich würde an eurer Stelle jetzt nicht schon darauf setzen wollen, die Lösung zu finden.
Ja.
Das ist, glaube ich, wirklich zu früh. Und da setzt euch beide zu sehr unter Stress. Aber könnt ihr trotzdem gut sein füreinander?
Ja.
Ja, wenn ihr diese Regel verändern wollt, dann macht das in einer anderen Situation, wo ihr euch zusammensetzt und sagt, die letzten 3 Male habe ich eigentlich den Eindruck gehabt, wir hätten weitergehen können.
Mhm.
Wie ging es dir dabei? Und wenn ihr dann sagt, ja, das war bei mir ähnlich, dann könnt ihr sagen, okay, dann überlegen wir uns, wie wir das nächste Mal damit umgehen. Aber immer mit Consent. Also das heißt immer, das ist in Ordnung, wie weit das jetzt geht.
Mhm. Ja.
Die beiden haben ja wirklich viel versucht, das auf die Reihe zu bekommen. Ganz viel machen sie, um ihre Beziehung eben am Leben zu erhalten. Unter anderem auch den Versuch, die Beziehung zu öffnen. Das war dann mehr oder weniger einseitig, weil Tim Julia sozusagen das Okay gegeben hat. Geh feiern, hab Spaß, was auch immer passiert, passiert. Und Julia hat das ja dann auch für sich genutzt.
An der Stelle möchte ich wirklich sagen, was Julia und Tim schon alles ausprobiert haben, worauf die sich eingelassen haben, das zollt mir größten Respekt.
Mhm.
Die sind so mutig gewesen, Dinge zu testen und zu versuchen, da würden sich bestimmt viele Paare sehr, sehr schwer damit tun. Wie das ist mit Versuchen, Versuche können auch scheitern.
Mhm.
Deswegen auch das Beispiel mit dem Fahrradfahren. Wenn ich runterfalle, dann versuche ich wieder aufzusteigen. Auch wenn es mir keinen Spaß macht, weil es wehtut, weil ich blute, weil meine Knie kaputt sind. Und sich gegenseitig zu ermutigen und zu sagen, du, vielleicht schaffen wir es im Tandem, vielleicht fahren wir zusammen. Das ist was Großartiges. Und ich glaube, das Potenzial bei den beiden ist da. Aber die sind in einer Phase, in der die Verletzungen sie vielleicht noch sehr stark davon abhalten, wirklich etwas Neues auszuprobieren und dran zu bleiben, auch wenn es mal einen Rückschlag gibt. Es ist auch völlig legitim, wenn die Partner unterschiedliche Bedürfnisse an eine offene Beziehung haben.
Mhm.
Und Tims Bedürfnis jetzt war, nachdem er das anders einmal erlebt hat, nämlich als er die Beziehung selber geöffnet hat und ohne Absprache, da ging es um ihn und sein Erleben, dass er jetzt dachte, können wir es nicht versuchen als etwas, was gut ist für unsere Beziehung? Das ist ein interessanter Gedanke. Ob der funktionieren kann nach dieser Erfahrung, das ist immer nicht wirklich vorherzusehen. Für Julia ist das, glaube ich, nicht das Modell, das ihr genug Sicherheit gibt. Andererseits, was bestimmt wichtig war, für sie die Erfahrung, ich kann auch mal was für mich tun. Und das ist okay. Und mein Partner hält das aus.
Ein Grund für die offene Beziehung war ja auch, dass beide Sexualität komplett unterschiedlich auffassen oder ein komplett unterschiedliches Bedürfnis haben. Er hat ziemlich oft große Lust auf sie. Sie sagt, ich will teilweise nicht mal angefasst werden. Das ist für ihn, stelle ich mir vor, auch schwierig damit umzugehen, wenn man so, ich sag's mal in Anführungszeichen, von dem Partner in der Hinsicht immer wieder abgelehnt wird.
Mein Eindruck war hier, das wurde auch noch verstärkt. Für Tim schien mir zumindest Körperlichkeit etwas sehr Wichtiges zu sein, denn Tim arbeitet stark an seinem Körper und ihm ist vermutlich auch wichtig, sich begehrt zu fühlen, denn er tut viel dafür. Das immer zu erleben als etwas, was nicht funktioniert, eine Strategie, die ihn nicht weiterbringt, ist sicherlich frustrierend. Und er ist jetzt auch niemand, der aufgibt, also macht er noch mehr davon. Das bringt sie eher in die Situation, dass sie sagt, und ich will noch weniger davon haben.
Du hast ja versucht, da einen kleinen Kompromiss zwischen den beiden hinzubekommen, dass man körperliche Nähe hat, aber dass es dann halt zum Beispiel nicht zum Sex kommt. Und Tim sagte, ja, das können wir gerne machen. Und Julia kam so ein ungläubiges, wirklich? Also die war da schon misstrauisch. Kriegst du das hin, wirklich ab einem gewissen Punkt zu sagen, bis hierhin und nicht weiter?
Ich wollte ja nur diesen Gedanken reingeben, wäre das überhaupt eine Option? Und die Reaktion von Julia bestätigte mich darin, das wäre, glaube ich, etwas, was sie mal ausprobieren könnten. Da zeigte sich, ich weise lieber mal aus Vorsicht vorher schon zurück. Wahrscheinlich hat sie aber auch entsprechende Erfahrungen gemacht. Möglicherweise ist es auch so, dass Tim sich dann ja ermutigt fühlte und hoffte eben, wir können jetzt auch noch einen weiteren Schritt gehen und sie dann zurückweisen musste. Also sagte ihre Beschützerin in ihr, nö, da blocken wir lieber vorher schon ab. Und dann passiert gar nichts mehr. Also so ein Middle Ground kann hilfreich sein. Das ist aber jetzt kein Rezept, das für alle Paare gelten kann in so einer Situation. Das müssen Paare ausprobieren, ob das für sie funktioniert. Wenn das für die beiden ein Weg ist, wieder Nähe und Verbindung zu spüren, auf körperliche Art und Weise, dann kann das sehr hilfreich sein. Und vielleicht dann auch zu gucken, möglicherweise auch nochmal mit Hilfe von einer fortführenden Sexualtherapie, wie können wir jetzt darauf aufbauen?
Ich würde euch gerne außerdem noch eine Hausaufgabe für jeden von euch mitgeben. Ja, es ist die Wunderfrage. Wenn ihr morgens aufwachen würdet, es wäre ein Wunder passiert. Ihr habt die perfekte Ehe, die perfekte Familie. Woran würdet ihr das merken? Ihr wacht morgens auf und alles ist großartig. Schreibt euch das mal als Tagesablauf auf. Versuch es positiv zu beschreiben, also nicht das und das passiert nicht, sondern das und das passiert. Genauso wie du. Bei dir, glaube ich, ein bisschen leichter. Das ist so ein Projekt, da würde ich mir wirklich ein paar Wochen Zeit lassen. Ich will mir einen Zettel nehmen und da immer wieder was dazuschreiben, vielleicht mit Post-its was kleben, was euch einfällt. Und irgendwann mal füllt sich so langsam dieser Tag. Und nach 6, 8 Wochen, wenn ihr einen Moment habt, wo ihr sagt, wir könnten mal wieder auf eine Date-Night gehen, dann könntet ihr euch zusammensetzen und darüber sprechen. Wie ist mein Vorschlag, wie ist deiner? Bis dahin, wenn ihr das fertig habt, könnt ihr euch überlegen, was davon kann ich eigentlich heute schon umsetzen?
Das hört sich nach einer schönen Hausaufgabe an.
Ja, das ist schön.
Ich mag diese berühmte Wunderfrage sehr gerne, weil sie die Gedanken wegbringt von dem, das und das darf nicht sein, zu etwas Konstruktivem, Positivem, Proaktivem. Das und das ist etwas, was ich möchte, was ich erleben will. Und da hängt natürlich dann sofort hinten dran der zweite Gedanke, wenn ich mal definiert habe, was ich erleben möchte, warum mache ich es dann nicht jetzt schon? Warum soll ich warten? Und vielleicht ist das der Weg dann zur wirklich glücklichen Ehe, wenn ich jetzt anfange, diese Dinge auch schon Schritt für Schritt umzusetzen.
Das war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine sehr intensive Sitzung mit Tim und Julia. Da waren sehr viele Themen, da war wahnsinnig viel zu besprechen, auch wahnsinnig viel, was die beiden selber schon getan haben.
Aber was für ein mutiges Paar.
Absolut.
Wirklich. Also wie selten gibt es Paare, die so viel Einsatz zeigen und so viele Dinge bereit sind auszuprobieren, wie diese beiden. Also größten Respekt.
Ja, also von meiner Seite auch. Freue ich mich auch total, dass sie auch den Mut hatten, zu uns zu kommen und die Geschichte hier in dem Podcast nochmal zu erzählen. Und ich weiß, es ist total schwer, da jetzt eine kleine Zusammenfassung draus zu ziehen. Aber was sind die drei Learnings, die wir mitnehmen können von Tim und Julia?
Ein wichtiges Learning, glaube ich, ist dieser Anteil, der uns zurückhält, das ist immer ein Anteil, der uns vor etwas beschützen möchte. Dieser Anteil, der hat einen guten Grund dafür. Zweites Learning, das bedeutet nicht, dass ich diesen Anteil, der was Neues erleben will, der was entdecken möchte, der was erfinden will, dass ich den deswegen klein halte. Und damit komme ich zum dritten Learning. Unsere schmerzhaften Erfahrungen, die sollen uns helfen, besser zu werden und nicht uns kontrollieren und abhalten davon, neue Erfahrungen zu machen.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Nächste Woche die nächste Folge der Paartherapie, in der es um eine On-Off-Beziehung geht. Rina und Lukas sind dann bei uns und die beiden sind seit 6 Monaten ein Paar. Und in ihrer Beziehung gibt es immer wieder Höhen und Tiefen. So kleine Streitigkeiten lassen die beiden schnell die Trennung aussprechen. Noch dazu mangelt es ihnen an Vertrauen, weil ihre Beziehung schon durch eine Affäre entstanden ist.
Es verunsichert mich dann noch mehr zu wissen, okay, mit der und der hattest du vielleicht was und jetzt haust du es mir noch um die Ohren, dass ihr euch noch trefft und du haust es mir noch mal um die Ohren, dass ihr aber schon was miteinander hattet.
Mit der Hilfe von Erik wollen die beiden versuchen, ihre noch sehr junge Beziehung zu retten. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Einen besonderen Podcast-Tipp haben wir noch für euch, und zwar Kunstverbrechen. Das ist der True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Und in Kunstverbrechen geht es weniger um Blut, Mord und Totschlag und mehr um spannende Kunst, die gestohlen, geschmuggelt oder gefälscht wurde und die verrückten Geschichten dahinter. Alle Folgen von Kunstverbrechen könnt ihr in der ARD-Audiothek hören. Wir verlinken euch den Podcast auch nochmal in unseren Shownotes. Auf jeden Fall, unser Tipp, hört da gerne mal rein. Ihr habt die Paartherapie gehört, ein Podcast von NDR 2 in der ARD Audiothek. Ich bin Maria Richter, Host und Autorin. Katrin Lindemann und Nele Pasch hatten die Idee zu diesem Format. Formatentwicklung Kira Drössler. Sound und Musik kommen von Isola Music und Warner Chappell Production Music. Produzent ist Olli Kleist. Redaktion Sascha Sommer. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und lasst uns auch gerne eine gute Bewertung da. Und wenn ihr noch mehr Paare sehen und nicht nur hören wollt, die Paartherapie gibt es auch mit einer neuen Staffel ab dem 11. November als TV-Doku in der ARD Mediathek.